Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Menschen, die ihr Hab und Gut aufs Autodach schnallen und nach ihrer Flucht jubelnd zurückkehren. Ein Bild aus dem Libanon, aufgenommen heute kurz nach Inkrafttreten der Feuerpause zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Die Waffenruhe gilt seit dem frühen Morgen und zunächst für 60 Tage. In dieser Zeit sollen sich die Hisbollah-Kämpfer aus einer Pufferzone bis hinter den Litani-Fluss zurückziehen, etwa 30 Kilometer nördlich der Grenze. Im Gegenzug sollen die israelischen Truppen den Libanon schrittweise verlassen.
Nur langsam geht's voran auf den Straßen in Richtung Südlibanon, raus aus Beirut. Zehntausende Geflüchtete wollen zurück in ihre Heimatdörfer und sind voller Vorfreude. Ich fahre in den Süden, welch unbeschreibliches Gefühl. Erleichterung über die Waffenruhe im ganzen Land. In den südlichen Vororten Beiruts feiern Anhänger der Hisbollah die Feuerpause als Sieg und das Überleben der Hisbollah als militante Gruppierung. Gestern noch heftige israelische Luftschläge bis kurz vor Beginn der Waffenruhe. Durch die Angriffe kamen im Krieg insgesamt mehr als 3.800 Libanesen ums Leben. Ganze Dörfer und Viertel wurden zerstört. Wir trauern nicht um unsere Häuser, sondern um die Menschen, die ihr Leben verloren haben. Steine können wir wieder aufbauen. Wichtig ist jetzt Frieden. Die libanesische Armee soll für eine Einhaltung der Waffenruhe sorgen. Tausende Soldaten, eine Pufferzone zwischen Hisbollah und israelischer Armee künftig kontrollieren. Aber die Armee gilt als schwach. Ist die Armee bereit, den Schutzplan an der Grenze voll umzusetzen? Nein, noch nicht. Wir arbeiten dran. Es braucht Geld. Es braucht Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für die Armee. Im Süden des Libanon empfangen Einwohnerinnen geflüchtete Rückkehrer euphorisch. Nach 14 Monaten Dauerbeschuss hoffen heute einige auf einen Neuanfang für den Libanon. Gleichzeitig fürchten sie, die Lage könne jederzeit wieder eskalieren.
Im Norden Israels, nicht weit von der Grenze zum Libanon, überwiegt die Skepsis. Eyal Ben Chamo steht noch unter dem Eindruck des letzten Hisbollah-Angriffs gestern Abend. Er war auf diesem Parkplatz in Kiryat Shmona noch kurz bevor dort eine Rakete einschlug. Seit 4 Uhr morgens, Ortszeit, gilt nun die Waffenruhe. Aber die Straßen sind noch weitgehend leer. Die Menschen wollen nicht in den Norden zurückkehren, weil sie nicht an die Waffenruhe glauben. Rund 60.000 Menschen hatten ihre Häuser im Norden Israels wegen des Hisbollah-Beschusses verlassen. Und die, die geblieben sind, haben Sorge, wie es weitergeht. Heute bin ich relativ entspannt, weil hier noch Soldaten stationiert sind. Aber bald werden wir uns hier nicht sicher fühlen, weil die Soldaten abgezogen werden und wir dann allein hier sind. Sie befürchtet, dass die Hisbollah wieder im libanesischen Grenzgebiet erstarkt. Die USA, die die Waffenruhe vermittelt haben, drängen nun auch auf eine Feuerpause in Gaza. Genauso wie die Menschen im Libanon eine Zukunft in Sicherheit und Wohlstand verdienen, tun das auch die Menschen in Gaza. Auch sie verdienen ein Ende der Kämpfe und der Vertreibung. Dort im Gazastreifen machen Regen und Kälte das Überleben jetzt im Winter noch schwieriger. Wir hoffen und beten für eine Waffenruhe, weil wir erschöpft sind und Hungersnot herrscht. Der Gazastreifen in Trümmern. Fast 45.000 Menschen wurden seit Kriegsbeginn laut palästinensischen Angaben getötet.
Ja, und in Israel spreche ich jetzt mit Christian Limpert. Die Waffenruhe mit der Hisbollah ist also in Kraft. Wächst dadurch nun der Druck auf den israelischen Premier Netanyahu, auch im Gazastreifen eine Feuerpause zuzustimmen?
Nein, so wird das in Israel kaum gesehen. Zunächst mal hat Netanyahu ja Koalitionspartner, zum Teil rechtsextreme Koalitionspartner, die ihn warnen vor einer Zustimmung zu einer Feuerpause im Gazastreifen. Er selbst hat gestern in seiner Ansprache gesagt, dass diese Vereinbarung mit der Hisbollah die Hamas im Gazastreifen weiter isoliere. Er sieht sich also bestätigt. Er möchte an seinem Kriegsziel, die Hamas zu zerstören, festhalten. Beobachter gehen trotzdem davon aus, dass Verhandlungen möglich sind. Israelische Medien melden, dass Ägypten neue Vermittlungsversuche unternimmt. Das Hauptproblem bleibt aber bestehen. Israel will Stand jetzt sich militärisch nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen nach einer Waffenruhe oder während einer Waffenruhe. Genau das fordert die Hamas aber nach wie vor. Und solange sich hier keine Seite bewegt, ist eine Verhandlungslösung, eine Waffenruhe im Gazastreifen nicht möglich.
Sie sind im Norden Israels unterwegs und beobachten dort die Entwicklung für uns. Wie ist die Lage? Hält die Waffenruhe?
Sie hält und es ist hier im Norden sehr ruhig. Wir waren im letzten Jahr oft hier in Kiryat Shmona, einer evakuierten 30.000 Einwohnerstadt. Kaum Menschen sind zurückgekehrt, sie haben nach wie vor Angst, bleiben skeptisch. Also man muss abwarten, ob diese Waffenruhe wirklich länger hält und möglicherweise ein stabiler Waffenstillstand wird.
Christian Limpert, danke nach Israel. 10 Frauen, 16 Männer. Nicht ganz ausgeglichen, aber das Team steht. Knapp 6 Monate nach der Europawahl kann die neue EU-Kommission in wenigen Tagen die Arbeit aufnehmen. Die Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg haben mehrheitlich für die neue Mannschaft von Kommissionspräsidentin von der Leyen gestimmt, trotz heftiger Grabenkämpfe im Vorfeld. Umstritten war vor allem der italienische Rechtsaußenpolitiker Fitto. Er ist künftig einer der Stellvertreter von der Leyen.
And it is adopted. Congratulations.
Es ist beschlossen. Diese Männer und Frauen haben zum 1. Dezember einen neuen Job. EU-Kommissarin oder Kommissar. Ihre Chefin Ursula von der Leyen. Gewählt wurden sie mit den Stimmen der Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberalen im Europaparlament. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Parlament in die neue Kommission hat. Das Ergebnis macht es möglich, dass wir am 1. Dezember anfangen. Es wird Zeit, dass wir loslegen. So euphorisch sind nicht alle. Bei den Sozialdemokraten stimmten 25 Abgeordnete gegen das Personalpaket. Die deutsche SPD-Gruppe enthielt sich. Denn ihn wollen sie nicht mittragen. Raffaele Fitto, ein Rechtskonservativer und Mitglied in der postfaschistischen Partei von Italiens Ministerpräsidentin Meloni. Er wird nun einer von 6 Vizepräsidenten der neuen Kommission.
Wir haben Frau von der Leyen einen Vertrauensvorschuss vor der Sommerpause gegeben. Und sie hat diesen Vertrauensvorschuss nicht eingelöst, indem sie mit dem Vertreter einer postfaschistischen Partei einen Vizepräsidenten ernannt hat.
Den Parteien rechts außen ist die neue Kommission dagegen nicht rechts genug.
Frau von der Leyen, Sie alleine wären ja schon schlimm genug. Aber die angehenden Kommissare, die Sie um sich versammelt haben, ist die reinste Trümmertruppe.
Inhaltlich steht die neue Kommission vor großen Herausforderungen. Die Wirtschaft ist angeschlagen und Donald Trump droht mit hohen Zöllen. Die Wettbewerbsfähigkeit soll deswegen ein Schwerpunkt werden. Die Zukunft der Autoindustrie macht von der Leyen sogar zur Chefinnensache. Mit dem Litauer Andrius Kubilius gibt es zum ersten Mal einen Kommissar für Verteidigung. Sein Job, die europäische Rüstungsindustrie effizienter zu machen. Damit ist die neue Kommission startklar. Das Programm hat einen spürbar konservativeren Sound. Zum Beispiel schnellere Abschiebungen und beim Klimaschutz mehr Rücksicht auf Unternehmen. Und auch hier im Parlament haben die Christdemokraten seit der Wahl mehr Einfluss. Denn wenn sie wollen, können sie auch eine Mehrheit mit den rechten Parteien bilden, wie zuletzt schon mehrfach passiert.
Die Betriebsversammlung von Ford hat eine Ahnung davon vermittelt, warum Ursula von der Leyen die Autoindustrie zur Chefinnensache machen will. Die Beschäftigten in Köln bangen um den ganzen Standort. Das Management will 2.900 Stellen streichen. Heute hat der Betriebsrat über Einzelheiten informiert. Die IG Metall sprach von einem brutalen Abbauplan.
Es ist ein schwieriger Weg für die Ford-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kölner Stammwerk. Fast jede vierte Stelle soll hier in Zukunft wegfallen. Das wissen die rund 13.000 Fordianer in Köln schon seit einer Woche. Aber wen von ihnen es treffen wird, dazu erhofften sie sich bei der Betriebsversammlung heute Informationen. Auch Entwicklungsingenieurin Uta Schröder hat schlaflose Nächte hinter sich.
Man kann davor eigentlich nicht schlafen. Man weiß nicht, was kommen wird. Es hängt die ganze Familie dran. Mein Mann arbeitet auch bei Ford. Wir haben 2 Töchter, die sind 18 und 21 Jahre. Die haben gerade ihre Ausbildung und ihr Studium angefangen. Also die ganze Familie ist quasi davon abhängig.
Die Versammlung selbst ist nicht öffentlich. Mucksmäuschenstill soll es gewesen sein, als in der Halle bekannt gegeben wird, dass praktisch alles, was nicht direkt Fahrzeugproduktion ist, aufgegeben werden soll. 2.900 Arbeitsplätze fallen weg. Die Gewerkschaften wollen das so nicht akzeptieren. Erst im letzten Jahr hatten sie mit dem Ford-Vorstand eine Beschäftigungsgarantie bis 2032 verhandelt. Darauf pochen sie jetzt.
Wir haben den Arbeitgeber aufgefordert, mit einer Zukunftsvision zu kommen. Vorher reden wir nicht miteinander. Er hat die Möglichkeit, jetzt darüber nachzudenken. Und dann werden wir die nächsten Tage und Wochen sehen, ob wir da gemeinsam an den Tisch kommen, um diese Zukunftsvision zu besprechen. Wir stehen hier nicht für einen Personalabbau zur Verfügung.
Doch sie wissen auch, die letzte Entscheidung fällt beim Mutterkonzern in den USA. Und der mutet ihnen erneut Umstrukturierung und Arbeitsplatzabbau zu. Das erschöpft viele. Andere geben sich kämpferisch und sprechen von Streik. Das Unternehmen selbst äußert sich heute nur so weit. Man wolle im Dialog bleiben.
In der deutschen Stahlindustrie liegen die Probleme zwar woanders, die Lage ist aber nicht weniger bedrohlich. Die Branche ist massiv im Umbruch. ThyssenKrupp will in diesem Bereich 11.000 Arbeitsplätze abbauen. Ein weiterer Schlag für den Standort Nordrhein-Westfalen. Die IG Metall bereitet sich auf einen langen Kampf vor.
Stundenlang hatten die Arbeitnehmervertreter in Duisburg mit dem Vorstand von ThyssenKrupp Steel diskutiert. Die Gespräche seien hitzig verlaufen, berichten danach Betriebsrat und IG Metall auf einer Pressekonferenz. Sie kritisieren die Geschäftsführung heftig.
Ich nehme mit aus diesem Gespräch, dass der Vorstand kein schlüssiges Konzept vorstellen konnte, dass er nicht auf Nachfragen wirklich reagieren konnte. Und ich nehme mit, dass wir klar und deutlich gemacht haben, unsere roten Linien stehen. Keine betriebsbedingten Kündigungen, keine Standortschließungen.
Die Stahlsparte von ThyssenKrupp hat massive Einsparungen angekündigt und das mit harten Maßnahmen. 5.000 Stellen sollen abgebaut werden, weitere 6.000 Stellen sollen ausgelagert werden, zum Beispiel an externe Dienstleister. Das Unternehmen will Standorte schließen, wie das Werk in Kreuztal in NRW. Insgesamt will ThyssenKrupp die Produktionskapazitäten für Stahl stark reduzieren. Der Sprecher des Vorstands, Dennis Grimm, sagt, die Maßnahmen seien eine Reaktion auf veränderte Marktbedingungen und den Anstieg von Billigimporten.
Wir müssen zwingend unsere Produktionskapazität anpassen und wettbewerbsfähige Kosten erzielen. Dies bedingt leider auch den Abbau von Arbeitsplätzen. Und uns ist völlig bewusst, hier geht es um Menschen. Doch wir sind uns sicher, nur so wird es uns gelingen, ThyssenKrupp Steel zukunftsfest aufzustellen und langfristig viele gute Arbeitsplätze im Stahl zu erhalten.
Sollte der Stahlkonzern bei seinen Plänen bleiben, haben Arbeitnehmervertreter langanhaltenden Widerstand und, so wörtlich, kreativen Ärger angekündigt.
Nach Thüringen ist jetzt auch der Koalitionsvertrag in Brandenburg ausgehandelt. Ministerpräsident Woidke und BSW-Landeschef Krumbach stellten ihn heute vor. Die SPD erhält 6 Ministerien und die Staatskanzlei, das Bündnis Sahra Wagenknecht 3 Ministerien. Inhaltliche Schwerpunkte sollen unter anderem Gesundheitsversorgung und Sicherheit sein. Wenn die Parteitage kommende Woche zustimmen, wird sich Woidke Mitte Dezember zur Wiederwahl stellen. Die Berichterstattung aus Russland ist schon seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine immer schwieriger geworden. Nun entzieht die Regierung 2 ARD-Mitarbeitern im Studio Moskau die Zulassung. Das Außenministerium hat die beiden aufgefordert, das Land zu verlassen. Russland stellt den Schritt als Vergeltungsmaßnahme dar. Zuvor hätten die deutschen Behörden die Visa von 2 russischen Journalisten nicht verlängert.
Ab sofort dürfen sie nicht mehr journalistisch in Russland arbeiten. Der Korrespondent Frank Eichmann und ein technischer Mitarbeiter des ARD-Studios in Moskau sollen bis Mitte Dezember ihre Akkreditierungen abgeben. Zuvor hatte die Berliner Einwanderungsbehörde Mitarbeitern eines russischen TV-Kanals Aufenthaltsgenehmigungen versagt. Außerdem sei laut russischem Außenministerium das Büro des Senders in Berlin geschlossen worden.
Die russischen Behauptungen sind falsch. Die Bundesregierung hat das Büro dieses Senders nicht geschlossen.
Die Reaktion aus Moskau sei unverhältnismäßig. Das russische Außenministerium spricht von einer Vergeltungsmaßnahme. In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Presse- und Meinungsfreiheit und auf der Basis von Gegenseitigkeit sind wir bereit, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, neue ARD-Angestellte in unserem Land zu akkreditieren. Aber nur, wenn die deutsche Regierung entsprechende Bedingungen für russische Journalisten schafft und der Sender in Berlin wieder arbeiten darf. Der für die ARD-Berichterstattung aus Russland zuständige WDR kritisiert den Entzug der Akkreditierungen scharf.
Das ist ein drastischer Einschnitt und das schränkt die Möglichkeiten unserer freien Berichterstattung aus Russland ein. Wir erleben das leider seit 3 Jahren schrittweise. Unser Studio mit Ina Ruck und Frank Eichmann und dem Team hat trotzdem einen ganz wichtigen Beitrag zur Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit geleistet.
Man prüfe jetzt, wie die Arbeit im ARD-Studio Moskau fortgesetzt werden könne.
Glühwein, Christstollen und Kunsthandwerk. Wie hier in Dresden sind die meisten Weihnachtsmärkte eröffnet. Der Striezelmarkt gilt als ältester und als einer der schönsten in Deutschland. Spaß macht das Ganze vor allem, wenn auch das Wetter mitspielt. Schauen wir auf die Aussichten.
Ein Sturmtief zieht über Deutschland Richtung Polen. Es bringt der Nordhälfte und dem Osten stürmisches und nasses Wetter. Heute Nacht gibt es gebietsweise Regen oder kräftige Schauer. In der Nordhälfte zum Teil schwere Sturmböen. Dort oberhalb von 500 bis 700 Metern Schnee. Morgen anfangs noch im Süden, später im Nordosten und Osten Regen oder Schnee. Sonst wird es wechselhaft. Vom Westen bis in den Süden hinein länger freundlich. Heute Nacht kühlt es ab auf 9 bis 0 Grad. Morgen Höchstwerte von 5 Grad im Erzgebirge bis 11 Grad am Oberrhein. Am Freitag anfangs Richtung Erzgebirge und Bayerischem Wald noch etwas Regen oder Schnee, sonst ruhiges Wetter mit Wolken, Nebel und Sonnenschein. Auch am Wochenende trocken, gebietsweise neblig, trüb oder wolkig, oft aber auch sonnig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die Hoffnungen der Menschen nach der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon. Und wir sind mittendrin in Frontenhausen, wo immer mehr Fans auf den Spuren der Eberhofer Krimis sind. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.